DW Menschen und Märkte.
Der Euro ist seine Schwäche, seine Stärke. Die Weltkonjunktur war nicht so schwach wie befürchtet, aber was wird im nächsten Jahr? Und Unterwäsche aus Griechenland, die Produkte einer einst blühenden Industrie, könnten auch auf deutschen Gabentischen landen. Das sind die Themen in unserem heutigen vorweihnachtlichen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Was haben das Erdöl und der Euro gemeinsam? Nun, beide sind 2014 erheblich billiger geworden. Unsere Währung nicht ganz so dramatisch wie das Schmiermittel unserer Wirtschaft, das Rohöl, aber dennoch, auch für die meisten Profis kam dieser Wertverlust überraschend. Was ist der Euro noch wert? Warum schwächelt er? Haben die anderen aufgeholt oder sind wir schwächer geworden? Welche Rolle spielen der Konflikt mit Russland und die Sanktionspolitik des Westens dabei? Fragen über Fragen. Jan Plate gibt die Antworten.
Über das Jahr hat der Euro gegenüber dem Dollar fast 10% verloren auf $1,25. Das hat manchen Profi überrascht. Das liegt an Problemen direkt vor der eigenen Haustür, aber auch an dem, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert. Die amerikanische Wirtschaft hat sich gut erholt. David Kohl von der Bank Julius Baer.
In den USA ist man weiter, dort hat man einige Fehler vermieden, gerade was die Kreditaktivität angeht. Die ist ja tatsächlich wieder zurück zu alter Stärke. Das hilft der Konjunktur, aber man darf auch nicht vergessen, dass hier tatsächlich die Dollarschwäche relativ lang angedauert hat und hier auch der Konjunktur auf die Sprünge geholfen hat.
Weswegen zuletzt bei den Währungshütern der Europäischen Zentralbank und bei europäischen Politikern ein schwächer werdender Euro sogar ganz gerne gesehen wird. Damit können Exporteure ihre Waren leichter im Ausland absetzen. Das sollte die Wirtschaft in der Eurozone ankurbeln. Allerdings kann diese etwas herbeigezauberte Wettbewerbsfähigkeit und Konjunkturstütze dazu verleiten, politische Reformen auf die lange Bank zu schieben. Doch gerade politische Reformen, Veränderungen sind nicht nur für Edgar Walk, Chefvolkswirt beim Bankhaus Metzler, immens wichtig für eine nachhaltig starke Eurozone.
Spanien, Irland haben es vorgemacht, aber Italien, Frankreich hinken noch sehr stark hinterher. Und auch Deutschland hat sich leider in den letzten Monaten in die falsche Richtung bewegt, was Strukturreformen angeht. Darüber müssen wir mittelfristig darüber nachdenken, wie wir die Verschuldung abbauen hier in Europa. Das ist auch sicherlich noch ein ganz wichtiges Thema in den nächsten Jahren.
So geht für den Euro ein schwieriges, schwaches Jahr zu Ende. Und wird das so weitergehen? Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Der Euro-Wechselkurs hat nachgegeben, da bei uns die Konjunktur durch den Putin-Schock noch einmal eingeknickt ist. Ich denke, dass im kommenden Frühjahr unsere Konjunktur wieder tritt, fast auch dank der Maßnahmen der Zentralbank, und dass deshalb der Euro im kommenden Jahr mehr oder weniger stabil bleibt.
Dem stimmen allerdings nicht alle Volkswirte und Börsenexperten zu. So mancher sieht doch einige Stolpersteine für die Wirtschaft in der Eurozone. Währungsspezialist Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank prophezeit:
Die EZB wird lange, lange Zeit keine Zinsen erhöhen können. Und das ist ein Belastungsfaktor für den Euro, denn wenn es weniger Zinsen für eine Währung gibt, dann ist sie nicht mehr so attraktiv.
Zumal sich die amerikanische Wirtschaft erholt und deswegen die US-Notenbank darüber nachdenkt, im nächsten Jahr die Zinsen anzuheben. Daraus schließt Carsten Bresky, Chefvolkswirt der Bank ING DiBa.
Dieser Unterschied zwischen Zentralbankpolitik wird noch größer werden. Damit wird der Euro weiter schwächer werden. Und sollten wir einen Euro sehen, der sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 1,15 und 1,20 einpendelt.
Der Euro könnte also im nächsten Jahr noch etwas weiter nachgeben, was Unternehmen, Exporteuren und der europäischen Wirtschaft helfen sollte, aber den Auslandsurlaub für uns im nächsten Jahr teurer machen könnte.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. Allen Krisen, Katastrophen und Epidemien zum Trotz dürfte die Weltwirtschaft in diesem Jahr um rund 3% gewachsen sein. Und was erwartet uns im nächsten Jahr? Die Staatsschuldenkrise ist noch nicht ausgestanden. Kommt das dicke Ende erst noch? Und wie stabil ist die Wirtschaft im immer wichtiger werdenden Reich der Mitte? Meine Kollegin Zhang Danhong wagt einen Ausblick und wirft dazu einen Blick in die Glaskugel.
Die Eurozone wird abermals die Rolle des Sorgenkindes für die Weltwirtschaft übernehmen. Nur ein mageres Wachstum wird ihr vorausgesagt.
Wir erwarten für die Eurozone 0,8% Wachstum nächstes Jahr.
sagt Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank. Dabei ist die Eurokrise durch die EZB eingedämmt. Die Wirtschaft in den Krisenländern rappelt sich auf. Es sind diesmal die großen Euro-Volkswirtschaften, die ins Straucheln geraten sind.
Italien ist das ja recht dramatisch, wo die Wirtschaft jetzt also weiter schrumpft, was also viel damit zu tun hat, dass man dort also jahrelang eigentlich keine Reformen durchgeführt hat, was viel damit zu tun hat, dass in Frankreich lange Jahre immer alle Probleme gelöst wurden, indem der Staat mehr Geld ausgegeben hat.
Sagt Roland Dörn, Leiter der Konjunkturabteilung beim Essener Forschungsinstitut RWI. Nun stoße der Staat aber an seine Grenzen. Unter der Formschwäche der Europartner leidet auch Deutschland. Laut der Prognose der Bundesbank wird die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr nur um 1% wachsen. Dass dem Wachstumsmotor der Eurozone nicht mehr zugetraut wird, hat auch mit der Politik zu tun. Statt Strukturreformen denke man wieder ans Verteilen, kritisiert Roland Dörn und nennt als Beispiel das Rentenpaket, das den mühsam erreichten Kompromiss der Rente mit 67 ohne Not zurückdrehe.
Die Kosten müssen halt eben die Unternehmen und die Beitragszahler aufbringen. Das heißt, es entzieht also letztendlich auch direkt Nachfrage bei den Konsumenten. Es erhöht die Kosten von Unternehmen und das sind natürlich alles so Reformen, die für das Wachstum nicht zuträglich sind.
Hinzu kommt die Energiewende, die die Strompreise nach oben treibt.
Die Energiewende ist ein sicherlich erstrebenswertes Ziel, ist aber auch ein teures Ziel. Das macht uns natürlich im internationalen Wettbewerb durchaus ein Bremsfaktor,
sagt Bielmeier von der DZ Bank. Was Deutschland bremst, beflügelt die USA. Der Fracking-Boom dort hat die Energiekosten gedrückt und die Reindustrialisierung begünstigt.
Viele Unternehmen kommen aus Asien zurück, um die Produktion in den USA wieder zu starten, weil es einfach wettbewerbsmäßig doch sehr günstig geworden ist,
sagt der Chefvolkswirt der DZ Bank. Die Bank rechnet mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3% für die nächsten Jahre in den USA. Für die zweitgrößte Volkswirtschaft sagt die Bank einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von knapp über 7% voraus. Für die wachstumsverwöhnten Chinesen wäre das die niedrigste Rate seit 1990. Das ist durchaus gewollt, da die Regierung in Peking ein nachhaltiges Wirtschaften anstrebt. Das kreditfinanzierte und exportgetriebene Wachstum soll durch mehr Konsum ausbalanciert werden. Mit seinen großen Währungsreserven werde China die Herausforderungen meistern, meint Stefan Bielmeier.
Das ist ein sehr stark stabilisierender Faktor. Wenn irgendwie ein Problem auftaucht, hat man ja die Möglichkeiten, diese dann auch zusammen auszugleichen. Dadurch dürften die Probleme eben nicht zu einer gesamtwirtschaftlichen Bedrohung werden.
Während der chinesische Drache an Dynamik verliert, macht sich der indische Elefant warm für den nächsten Sprung. Für das zweitbevölkerungsreichste Land prognostiziert die Industrieländerorganisation OECD ein Wachstum von 6,6% in 2015. RWI-Experte Dörn ist skeptisch.
Ich glaube, da wird man auch mal abwarten müssen, inwieweit das jetzt alles nur Vorschusslorbeeren sind und inwieweit das also wirklich in Indien was bewegt, weil auch das Land zu denen gehört, die doch auch sehr große strukturelle Probleme haben.
Das trifft auch auf die zwei Schwergewichte in Lateinamerika, Brasilien und Argentinien, zu, meint der Ökonom. Brasilien leide unter den Engpässen in der Infrastruktur, Argentinien unter der verfahrenen Situation durch die Staatsschulden.
Lateinamerika hat auch immer noch das Problem, dass doch die Wirtschaft in sehr vielen Ländern sehr stark rohstoffbasiert ist. Das heißt also sehr stark also auch von der Entwicklung der Rohstoffpreise abhängt.
Da sie im Moment eher nach unten gehen, wird Lateinamerika auch im kommenden Jahr der Kontinent der Enttäuschung bleiben. Bei Venezuela wird sogar über einen Staatsbankrott spekuliert, sollte der Ölpreis bei $60 pro Barrel verharren oder gar weiter fallen. Auch für Nigeria und Russland wird ein fallender Ölpreis die Haushaltslöcher weiter aufreißen. Da die russische Wirtschaft zusätzlich von Sanktionen des Westens belastet wird, wird sie 2015 um eine Rezession nicht herumkommen, so die Einschätzung von Stefan Bielmeier. Des einen Leid ist des anderen Freud. Für Länder, die Öl importieren, kommt der niedrige Rohölpreis einem Wachstumsprogramm gleich. Nochmal Roland Dörn.
So ein Ölpreisverfall ist ja, wenn man so will, eine globale Umverteilung von Einkommen und bedeutet für Länder wie Deutschland einen Realeinkommensgewinn letztendlich.
Sagt Roland Dörn vom Wirtschaftsforschungsinstitut RWI. Selbst wenn das nicht ganz so kommen sollte, es klingt auf jeden Fall gut und guten Botschaften wollen wir besonders gern glauben, gerade zu Weihnachten. Das war ein Beitrag von Zhang Danhong. Weihnachten, ab morgen ist es soweit. An den Christbäumen leuchten die Kerzen, Kinderaugen glänzen. Na, Sie wissen schon. Unser nächster Beitrag hat nämlich auch damit zu tun. Nicht gerade mit den Kindern, denn wer schenkt denen schon Unterwäsche? Aber es gibt ja Erwachsene, für die das genau das Richtige wäre. Und diese Unterwäsche könnte zur Abwechslung mal aus Griechenland kommen. Dort gab es, besonders im Norden des Landes, einmal eine blühende Textilindustrie. Aber Griechenland und Industrie, ein solcher Beitrag geht nicht ohne traurige Botschaft. Auch dieser nicht. Wegen der Strukturförderungsprogramme der EU sind in den vergangenen Jahren viele griechische Arbeitsplätze in der Textilindustrie in noch ärmere Gegenden gezogen, nach Rumänien oder Bulgarien. In Griechenland ist darauf der Textilmarkt komplett eingebrochen. In der aktuellen Krise hat sich die Branche auch nicht erholen können. Meine Kollegin Mariante Milona hat sich in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki umgesehen und tatsächlich noch einen Betrieb gefunden, der Herrenunterwäsche herstellt.
In der Schneiderei des Modedesigners Christos Bibitsos arbeiten 20 Frauen an den Nähmaschinen auf Hochtouren. Vom Schnittmuster bis zum fertigen Herrenhemd, Unterwäsche, T-Shirt oder Badeanzug entsteht alles vor Ort. In der Firma Modus Vivendi. Im Augenblick gilt er als der Ausstatter für Herrenunterwäsche in Griechenland. Der gelernte Modemacher aus Thessaloniki hat seit über 20 Jahren alle Höhen und Tiefen der griechischen Bekleidungsbranche hautnah miterlebt.
Die Geschichte der griechischen Textil- und Bekleidungsindustrie ist traurig. Und das, obwohl es traditionell keine qualitativ besseren Stoffe auf der Welt gibt als die griechischen. Momentan sieht es so aus, als sei das alles vorbei. Der Grund liegt für mich in den falschen politischen Entscheidungen bei der Steuerpolitik. Man hatte die griechische Textilindustrie finanziell gefördert, damit sie sich in Bulgarien oder in der Türkei niederlassen konnte.
Die Krise führte dann dazu, dass viele Auftraggeber ihre Stoffe und Kleidungsstücke lieber in billigen Drittländern produzieren ließen. Der griechische Arbeitsmarkt brach zusammen. Für viele Bekleidungsfachleute bedeutete diese Entwicklung das Aus. Der Erfolg von Modemacher Christos Bibitsos gehört zu den wenigen Ausnahmen. Und dafür gibt es auch einen Grund. Als der Markt für seine Waren im Inland zusammenbrach, hat er sich schnell zum Ausland hin orientiert. Die Rechnung ging für ihn auf, weil er früh in ein eigenes Markenzeichen investiert hatte.
Wir haben uns in Griechenland leider zu wenig auf eigene Kreationen konzentriert. Wir sind sehr gut in der Auswahl und Herstellung von Stoffen und Kleidung gewesen, aber immer für fremde Auftraggeber. Wir haben nie für uns selbst produziert. Das Geheimnis meines Erfolges könnte der Erfolg vieler anderer Betriebe sein. Sie müssen ein eigenes Markenzeichen entwickeln. Ich habe mein Modus Vivendi bereits 1989 kreiert.
In den vergangenen 5 Jahren hat sich der Umsatz des griechischen Unterwäscheherstellers verzehnfacht. Vor allem der Verkauf übers Internet explodiert. Dabei stellt Modemann Christos Bibitsos beim Verkauf in Deutschland staunend fest:
Der englische, französische, amerikanische und australische Großhandel läuft ganz ausgezeichnet. Ich verstehe nur den deutschen Markt ganz und gar nicht. Während der deutsche Kunde auf Rangliste 1 in der Bestellung über Internet steht, zeigt sich der deutsche Großhandel zu zögerlich. Da gibt es zu wenig Vertrauen. Es wird ständig versucht, den Preis herunterzudrücken. Ich möchte die deutschen Händler an dieser Stelle fragen, warum macht ihr das? Gibt's auch in Deutschland eine Krise?
Der griechische Modedesigner kann nicht wissen, unter welchem Konkurrenzdruck auch die deutsche Preispolitik steht.
Mit dieser Reportage von Marianti Milona endet unser letzter Podcast vor dem Weihnachtsfest. Sie hören uns wieder am nächsten Montag sozusagen zwischen Gänsebraten und Silvesterpunsch. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse an unserem Podcast und an unseren anderen Angeboten in dieser Woche. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Fest und ein erholsames Wochenende danach. Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.